und willkommen beim Pflegenetz-Podcast, dem Podcast für die Pflege. Am Pflegekongress 2023 hatten wir das Vergnügen, ein Interview mit Monika Riedl aufzunehmen. Monika Riedl ist Gesundheitsökonomin am IHS und spricht mit Claudia Leoni-Scheiber über Migration und die Personalkrise in der Pflege. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit der heutigen Folge.
Also herzlich willkommen, Frau Dr. Riedl. Sie sind Gesundheitsökonomin im IHS, im Institut für höhere Studien. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, A, einen Vortrag zu halten und B, dass Sie für das Pflegenetz für ein Interview bereitstehen. Gerne doch. Dankeschön. Ja, ich bin geehrt, dass ich als Nicht-Pflegekraft eingeladen werde. Ja, ich denke, Sie haben Wichtiges zu sagen gehabt. Sie haben gesprochen über Migration, ob das ein Lückenfüller oder ein Lösungsansatz sein kann für die aktuelle Krise in der Pflegepersonalausstattung ganz gesamt. Also ich meine jetzt von den unterschiedlichen Grades, Diplom bis eben Assistenzpersonal. Ja, was sagen Sie dazu? Was sind Ihre Erkenntnisse aktuell, beziehungsweise wie ist Ihr Standpunkt dazu?
Mein Standpunkt dazu ist, dass die aktuelle Personalsituation, die ja nebenbei gesagt nicht wahnsinnig überraschend gekommen ist, wir haben ja schon seit etlichen Jahren darauf zugesteuert, schlussendlich, dass diese aktuelle Personalsituation natürlich jetzt befeuert durch Corona durch Einzelmaßnahmen nicht zu lösen sein wird. Also da bin ich schon sehr auf einer Linie mit dem Herrn Minister auch, dass man sagt, man kommt von vielen Seiten gleichzeitig und unterstützt unterschiedlichste Leute, die da in der Pflege mitarbeiten können. Von der Migration in der Pflege bin ich ein bisschen skeptisch, dass es eine der großen Lücken schließen wird. Ich denke, es wird einer von vielen Bausteinen sein. Aber ich denke, wir sollten auch nicht unterschätzen, dass das keine gemahle Wiesen ist, wie man so schön sagt, sondern dass es einfach auch viel Vorbereitung, viel Engagement, Geld und Organisation braucht dafür und natürlich auch Unterstützung von behördlicher Seite, dass nicht zusätzliche Steine in den Weg gelegt werden, beziehungsweise dass die jetzt schon bestehenden Hürden ein Stück weit abgebaut werden, wo ja, soweit ich das interpretieren kann, Bereitschaft besteht in gewissen Bereichen.
Genau, Nostrifikationsbescheide zum Beispiel auszustellen und so weiter. Genau. Ja, das eine ist wirklich überraschend, dass die Babyboomer in Pension gehen. Das war ein überraschender Effekt scheinbar für die Regierung. Aber wir haben erst gelacht, weil ich meine Kollegin aus Norwegen von der NNO, der Norwegian Nurses Organization, die hat selbiges von der Regierung in Norwegen berichtet. Also auch die werden überrascht gewesen, dass die Babyboomer jetzt so auf in Pension geht oder schon wachsend im Diktat in Ankriegen. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, weil Sie haben etwas gesagt, was ich aufgreifen wollte. Also das eine waren die Nostrifikationsbescheide
und so weiter. Ja, und der Spracherwerb.
Genau, vielleicht bleiben wir gleich beim Spracherwerb. Ich habe mal unlängst den aktuellen deutschen Pflegereport zu Gemüte geführt und dort wird auch angeführt, dass es tagtäglich unzählige Pfleger- und Behandlungsfehler gäbe aufgrund der kulturellen und Sprachbarrieren.
Okay, da bin ich nicht so sattelfest, aber okay. da kann ich jetzt nicht wieder zu sagen.
Okay, ja. Der Kollege vorher vom Universitätsklinikum Bonn hat darüber berichtet, also er wird das statistisch auswerten und da hätte es sich kein großer Unterschied ergeben. Also wenn der Anteil an migrierten Pflegenden mehr oder größer geworden wäre, hätte es sich keinen Unterschied gegeben. Genau. Dann würde ich gerne einbringen diesen Ethikkontext der WHO, diesen Code of Practice, eben zum Anwerb von internationalen Gesundheitsfachpersonen, also im Allgemeinen nicht nur Pflege. Und die haben ja zwei wesentliche Punkte festgeschrieben. Das eine ist, dass wir wirtschaftlich schwächeren Ländern das Personal nicht abwerben sollen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass an die Nationen gerichtet, dass sie entsprechende Bildungsmaßnahmen und Strategien für Personalbindung auf den Weg bringen. Beim zweiten denke ich fast, dass sie säumig sind. Was denken Sie? wirtschaftlich schwächeren Ländern, es wird angesprochen Philippinen, es wird angesprochen Lateinamerika, von Mexiko oder
Südamerika.
Ja, genau. Ist das legitim? Kann man sich das so schönreden, sage ich jetzt frech, um zu sagen, das geht durch?
Na, wenn ich jetzt sehr provokant sein möchte, dann müsste ich sagen, da wird Österreich kein Problem haben, weil da wir keinen strukturellen, generellen, übergreifenden Rahmen haben, um den Pflegekräften, den potenziellen aus dem Ausland wirklich es schmackhaft zu machen, nach Österreich zu kommen. Diese Struktur auf nationaler Ebene haben wir nicht. Also rechne ich nicht damit, dass viele kommen und damit haben wir dann auch kein ethisches Problem, wenn ich jetzt sehr provokant sein möchte. Allerdings, das muss man schon sagen, gibt es ja durchaus engagierte Einzelprojekte, wo Leute angeworben werden. Und dort wird behauptet, dass es Pflegekräfte sind, die ansonsten arbeitslos wären. Das ist mir nachvollziehbar, dass dann ethische Gründe, dass dem dann keine ethischen Gründe widersprechen. Allerdings muss man dann natürlich auch damit rechnen, dass die zurückgehen, wenn dann zu Hause die Berufssituation sich wieder geändert hat. Und das ist halt eine Sache, auf die man da gefasst sein müsste. Generell ist es aber so, dass diese Länder, von denen jetzt in der Rekrutierung geredet wird, also Lateinamerika, Nordafrika, Philippinen, dass die eine demografische Struktur haben, die sicherlich noch näher der Pyramide ist, als es bei uns der Fall ist. Also von dem her ist es vermutlich in Ordnung, aber es ist so, dass dort ja in der Regel bei weitem weniger Gesundheitspersonal, nicht nur Nurses, sondern auch andere Qualifikationen pro Bevölkerungseinheit arbeiten. Also auf dieser Ebene ist es fraglich, ob man da nicht einen Brain Drain unterstützt, der langfristig den Ländern eigentlich schaden müsste. Mhm. Es gibt wohl einzelne Länder, die extra dafür Ausbildungsprogramme machen, um dann diese Nurses sozusagen zu exportieren und dann darauf setzen, dass die Auslandspflegekräfte gewissermaßen Geld nach Hause schicken, um ihre Familien zu unterstützen. Ja, und dann braucht man, wenn solche Programme existieren, dann braucht man sich keine Sorgen machen, dort sozusagen heimisches Pflegepersonal abzuziehen. Da muss man sich nur überlegen, wie die Ausbildungskosten sozusagen gerechtfertigt werden können, wer die trägt, ob das in Ordnung ist. Aber wenn auf bereits ausgebildete Kräfte zugegriffen wird, die ansonsten im Land arbeiten würden, dann hätte ich persönlich ein ethisches Problem damit, hier Leute abzuwerben.
Mhm. Ich denke, Beispiel ist ja Schweiz, ne? Die haben über Jahre etwas über 40% ihres Bedarfs an diplomierten Pflegefachkräften ausgebildet im Land und den Rest haben sie sozusagen importiert, wenn man so will. Und die Schub-Studie hat gezeigt, dass beispielsweise in der italienischsprachigen Schweiz 60% der Pflegepersonen ihre Grundausbildung in Italien gemacht haben. Und dann frage ich mich natürlich schon, die Schweiz ist eines der reichsten Länder nach BIP pro Kopf. Wir wissen, dass Italien eines der weitreichendst verschuldetsten Länder der Welt ist.
Also, und wenn es dann noch junge Pflegekräfte haben, ich meine, wir wissen auch, dass in Italien die Geburtenrate sehr, sehr niedrig ist. Also dann ist es von dem Aspekt ja auch nicht wahnsinnig toll, dort die jungen Ausgebildeten abzuziehen. Ja. Und abgesehen davon hat die Schweiz ja da einen Ruf zu verteidigen, weil bei den Ärzten macht es ja auch so. Es gehen ja auch wahnsinnig viele Ärzte von Deutschland in die Schweiz, weil sie sagen, dass dort das Arbeiten geschehen ist.
Ja. Mittlerweile ist die Pflegeinitiative und mittlerweile haben sie Ausbildungsinitiativen gestartet, sei es wie sehr, aber das war es mehrere Jahre. Ich würde gerne die Rekrutierungskosten, die ja enorm sind, ansprechen. Ich habe Daten gefunden aus den 20er und 21er Jahren aus Deutschland wie aus Österreich, aus unterschiedlichsten Quellen, die sagen zwischen 8.000 und 15.000 Euro pro Person, die ins Land gewählt wird, sind die Kosten. Und da frage ich mich natürlich, was haben wir verabsäumt, insbesondere auch wenn man die Teilzeitquoten sieht, dass wir dieses Geld nicht in unsere Kolleginnen und Kollegen, in unsere Rahmenbedingungen vor Ort investieren, damit diese besser sind und unsere Kolleginnen A, ein umfangreicheres Beschäftigungsausmaß hätten und irgendwann vielleicht nicht aus dem Beruf ausscheiden.
Wie stehen Sie dazu?
Ich stehe dazu so, dass ich es einfach bedauere, dass über lange Zeit die Pflege keine ausreichend laute Stimme gehabt hat, um für sich zu sprechen und um neben einer ziemlich gut organisierten Ärzteschaft beispielsweise ihre eigenen Interessen zu vertreten, die sich ja zu großen Teilen auch mit Patienteninteressen überschneiden. Und ich denke, dass jetzt, ich hoffe, sagen wir mal so, dass die Akademisierung der Pflege und die jetzige Knappheit an allen möglichen Sorten von Personal im Gesundheitswesen dazu führen werden, dass hier auch die anderen Berufe, eben auch die Pflege, mehr ernst genommen werden und besser ausgenutzt wird, jetzt im positiven Sinne ausgenutzt wird, was Pflege alles kann und darf, dass das dann auch tatsächlich in die Umsetzung kommt, um hier für sich und schlussendlich für ein effizienteres Gesundheitssystem sprechen zu können. Aber da, glaube ich, braucht es standespolitische Power und Selbstbewusstsein der Pflege.
Wir haben gerade gesprochen, es ging um Diabetes Care. Mhm. Wir haben unglaublich schlechte Outcomes zum Teil. Also man kann sich also
Amputationen.
Ja, zum Beispiel, genau. Und Kolleginnen, die sich seit Jahren bemühen mit Leistungspaketen und die eben abgerechnet werden sollen, eben beispielsweise als niedergelassene Diabetesberaterin, ja, und die werden seit Jahren mehr oder weniger blockiert oder man versucht Lösungen zu finden, also eben andere Stammesvertreter. Ja, boykottieren die Situation. Was ich mich dann immer wieder frage, was adressieren wir eigentlich? Adressieren wir die Bedarfe der Bevölkerung? Mhm. Oder sind es nicht viel eher die Bedarfe von, ich sage jetzt, KrankenhausbetreiberInnen oder PolitikerInnen, eben jedem sein Krankenhaus? Mhm. Mhm. Und wäre es nicht gescheit, dann bräuchten wir auch anderes oder weniger Personal, je nachdem, weil wir ja viel zu viele Spitalsbetten haben beispielsweise.
Wir haben viel zu viele Spitalsbetten und ich glaube auch, wir haben jetzt nicht wirklich zu wenig Personal, sondern wir setzen es schlecht ein. Wir haben eine sehr ineffiziente Verteilung. Es ist nur leider so, dass das Beharrungsvermögen an den aktuellen Strukturen ein sehr, sehr großes ist. Und möglicherweise ist ja die demografische Struktur, die Welle an Pensionierungen, nicht nur in der Pflege, auch in der Ärzteschaft, jetzt so gewissermaßen ein Window of Opportunity, soweit ich das beobachte, sind die jungen Leute in diesen Gesundheitsberufen ja eher teamorientiert, eher veränderungsbereit, legen auch auf die eigene Work-Life-Balance mehr Wert, als es die jetzt in Pension gehenden Leute zum Teil getan haben. Und ich wäre da sehr stark dafür, dass jetzt in dieser Teamorientierung, in der Anerkennung vieler Professionen, dass wir da zu einer effizienteren Verteilung hinkommen, wo natürlich auch manche bereits angestoßene Reformen eine wichtige Rolle spielen werden, die halt sehr langsam in die Gänge kommen. Und da habe ich jetzt im Konkreten die Primärversorgungszentren im Kopf, wo ja beispielsweise die Pflege auch eine viel größere Rolle haben könnte. Das spricht ja nichts dagegen, dass in einem Primärversorgungszentrum je nach Bedarf ein oder zwei Pflegepersonen mit Spezialausbildung in Diabetes Care sind. Das wäre ja eine Entlastung für die AllgemeinmedizinerInnen, die drinnen arbeiten, und es wäre vermutlich eine Verbesserung für einige Patientinnen.
Und von dieser Public Health Perspektive müsste viel breiter gelebt werden.
Ja. Ja, das der Diabetes ist nur ein sehr plakatives Beispiel, aber das ist ja bei anderen Krankheiten ähnlich so.
Ja. Woran glauben Sie, liegt das vor allem? Liegt es auch an der Bevölkerung oder woran liegt es? Also ich erinnere mich, vor vielen Jahren wurde in Tirol ein kleines Spital, das 20 Kilometer neben einem anderen war, geschlossen. Und das hat dieser zuständigen Politikerin den Kopf gekostet, weil das geht gar nicht, die hat unser Spital weggenommen. Mhm. Und die Herr und Frau Österreicher sind ja unglaublich krankenhausaffin.
Ja. Ich glaube, schlussendlich muss man auch, also zum einen ist es natürlich schwierig, dass die Verantwortlichkeit für die Spitalslandschaft, auch für die Pflege, auf Länderebene verankert ist und die ganze niedergelassene versorgt bei der Sozialversicherung. Dass wir da diese Trennung, diese Fragmentierung haben, das ist sicherlich nicht förderlich für eine für eine Versorgung, die Hand in Hand, geht. Deshalb hat es ja auch die Notwendigkeit gegeben, so etwas wie einen Bundeszielsteuerungsvertrag zu machen. Und da sieht man ja, dass da ein gemeinsames Ziehen an einem Strang doch trotz dieser Infrastruktur noch immer ein ziemlich mühsames Bohren dicker Bretter ist.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich bin auch sehr gesprungen, Sie macht.
Ja, das waren jetzt die.
Und immer weiter man Bevölkerung zum Beispiel mitnehmen muss.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Bevölkerung auch besser informiert sein sollte und selber auch dazu gebracht werden sollte, über das eigene Verhalten nachzudenken. Das ist ja jetzt auch in Deutschland eine große Spitalsreform angestoßen worden, wo die Probleme ziemlich ähnlich sind wie bei uns. Es gibt viele Spitäler am Land, wo die ländliche Bevölkerung darauf schwört und wahnsinnig gerne dorthin geht, beziehungsweise sich sehr gerne darauf verlässt, dass es das Krankenhaus gibt. Wenn dann aber tatsächlich größere Herz-OP geht, fährt jeder in die Hauptstadt ins Uniklinikum. Und wenn man hier der Bevölkerung zeigt, dass eigentlich die Nähe in Zeiten von unseren Transportwegen eigentlich nicht so sehr das Asset ist, sondern eine gute Versorgung zu haben, die ich deshalb habe, weil die Ärzte und das Personal dort diesen speziellen Eingriff regelmäßig und oft und immer wieder machen und nicht nur jeden zweiten Monat einmal, jetzt etwas übertrieben gesagt. Das ist ein Qualitätskriterium, das den Menschen erst einmal bewusst sein muss und dass man ihnen klar machen muss, dass ja diese Versorgung in diesen vielen Einzelstationen eigentlich eine ziemlich teure ist. Und dass wir sie ja schon, die zahlt ja nicht irgendwer, sondern die zahlen wir ja selber, sei es mit Versicherungsbeiträgen, sei es mit Steuergeld.
Vielleicht noch ein Punkt, weil ihr mir gesagt, die Anwerbung von Kolleginnen aus dem Ausland ist ein kleines Musikstückchen logischerweise. Wie sieht es aus mit dieser Thematik der Teils? Jetzt haben wir schon angesprochen, die Work-Life-Balance. Wir haben mittlerweile über 50% der Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind. Wie wird das zukünftig sein? Oder wo, an welchen Schrauben kann gedreht werden? Natürlich an den Rahmenbedingungen, aber dass sozusagen mehr Personen ein höheres Beschäftigungsausmaß haben oder arbeiten werden und wir hier mehr Personal zur Verfügung haben.
Da denke ich, dass man über das Gesundheitswesen hinausgehen muss. Ich glaube, das kann im Gesundheitswesen alleine nicht gelöst werden. Es wird schon ein Beitrag sein, weil es haben ja nicht alle Leute nur deshalb Teilzeit, weil sie beispielsweise Kinderbetreuungspflichten haben, sondern viele, hört man ja in einzelnen Gesprächen, haben auch deshalb Teilzeit, weil sie einen Vollzeitberuf mit dieser nervlichen und physischen Belastung nicht aushalten würden. Das ist ja durchaus auch ein Thema. Und insofern denke ich, dass da auch an mehreren Schrauben gedreht werden muss, wenn man dorthin kommen möchte. Das eine ist, dass diejenigen, die eben die Betreuungspflichten haben, das sind ja interessanterweise nicht nur Mütter, sondern auch Väter, dass die dann auch diese Pflichten besser wahrnehmen können, besser mit Schul- und Kindergartenalltag vereinbaren können und sich nicht überlegen müssen, es gibt leider dreimal so viele schulfreie Wochen, wie ein einzelner Arbeitnehmer gesetzlichen Urlaubsanspruch hat, wie schafft man dann die anderen 10 Wochen? Weil wenn man Weihnachten, Ostern, Semester und Herbst mitnimmt, dann sind wir hier bei mehr als nur mal noch im Sommerurlaub. Also dass das ein Thema ist. Und das Zweite ist durchaus auch wieder, natürlich leichter gesagt als getan, die Arbeitsbedingungen verbessern, sodass die Bereitschaft zu arbeiten und die Fähigkeit auch wirklich länger zu arbeiten, dass die auch ausgelebt werden können.
Wie schaut es aus? Ich weiß nicht, ob Sie da Bescheid wissen von wegen arbeitsrechtlichen Bedingungen, weil es gibt ja manche, die sehr wohl noch sich vorstellen können, im regulären Pensionsalter noch nebenher zu arbeiten, aber es ist ja steuerlich eine große Problematik, sodass es sich nicht auszahlt für den Einzelnen. Ist da was vorgesehen von der Regierung?
Da war mir bis jetzt noch nichts aufgefallen, da habe ich nicht geschaut. Nein.
Okay. Haben Sie sonst noch Ideen, was wir reinbringen könnten. Also ich hab noch im Kopf von der Arbeiterkammer diese Berechnung, würde jede Teilzeitkraft 2 bis 3 Stunden mehr arbeiten, dann hätten wir, also das hat nichts mit dem Gesundheitsbereich zu tun, sondern gesamt Österreich, dann hätten wir keinen Fachkräftemangel, wie jetzt im Moment. Und das wäre unglaublich, nicht?
Die Meldung ist mir entgangen, ich soll die dann
Ja, die schütte ich dann zurück.
Nur die Teilzeitbeschäftigten sind in der Regel Frauen. Und in dem Kontext sollten wir dann halt auch nicht vergessen, dass wir beim Gender Pay Gap auch einen sehr unrühmlichen europäischen Spitzenplatz einnehmen. Also das ist sicherlich ein Thema. Wir haben zu wenig Personal für Kindergärten, wir haben zu wenig Personal in Krankenhäusern, Altenheimen, also alles klassische Frauenberufe, auch Tourismus ist eine andere Baustelle. Und da sollten wir mal überlegen, ob diese Berufe nicht auch auf diese Art attraktiver gemacht werden können. Dass sie adäquat bezahlt werden. Vielleicht nimmt es auch, wenn mehr Männer in den Beruf kommen und die dann stärker darauf pochen, dass da eine ordentliche Bezahlung da ist, nicht nur, wenn man dann auch in die Pflegedienstleitung kommt, sondern auch in, wenn man wirklich noch am Bett arbeitet.
Ja, ich habe erst diese Entwicklung gesehen, von 2004 bis 2019 hat sich bei den Männern die Teilzeitquote verdreifacht, von knappe 5%, 4,9 oder so, auf über 12%. Also da tut sich auch was. Und ich glaube nicht, dass das auf die Kinderbetreuung fokussiert ist. Also ich weiß es nicht.
Ich würde mal sagen, das wird nicht alles erklären. Ein Teil, also ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber manche junge Männer sind doch deutlich aktiver, als ich es in meiner Kindheit beobachtet habe bei den Vätern der Freundinnen. Aber es sind auch andere Lebensaspekte. Und schlussendlich einer der Nebeneffekte von Corona ist ja auch, dass viele sich ganz einfach daran gewöhnt haben, einen kürzeren Arbeitstag oder einen kürzeren Arbeitsleben zu haben, auch wenn das in der Pflege mit dem Homeoffice natürlich nicht so gut funktioniert.
Ja, genau. Versuchen wir wieder den Bogen zu schließen. Wir sind gestartet von Migration als Lückenfüller.
Ja.
Also wir können festhalten, dass die Migration nur ein kleines Teilchen sein kann, oder?
In meiner Sichtweise kann es nur ein Teilchen sein und ich habe Zweifel, ob es der billigste Teil ist.
Also wäre es sinnvoller aus gesundheitsökonomischer Sicht, die Gelder, die hier in die Hand genommen werden, also der Kollege aus Deutschland hat es gerade berichtet, es geht um viele, viele Millionen, die auch eben der Bund, also Deutschland jetzt in die Hand genommen hat, wäre es gescheiter, das in adäquate Rahmenbedingungen zu gießen, damit eben die heimischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort jetzt bessere Rahmenbedingungen
haben. Das müsste man wirklich durchrechnen. Ich denke halt nur, dass in dem Bereich, wo wir mit heimischem Personal arbeiten, unter Umständen die Unsicherheitsfaktoren geringer sind. Ein Positivum an mehr Zuwanderung wäre möglicherweise, dass der ungünstige Struktur unserer Bevölkerungspyramide ein bisschen entgegenwirken würde, wenn wir hier eben junge Leute bekommen, nicht nur in der Pflege, sondern in Pflegegruppen.
Okay. Ich bedanke mich vielmals. Wollen Sie mir etwas ergänzen, was wir nicht angesprochen haben?
Ein Punkt, den ich bei solchen Gelegenheiten auch immer gerne loswerden möchte, ist, die Pflege ist ja nur mit denen oder hauptsächlich mit den Leuten beschäftigt, die bereits Pflegebedarf haben. Ich nähere mich dem Pensionsalter und stelle fest, Gesundheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und ich denke, wir Österreicher und Österreicherinnen und Menschen, die wir leben, müssen uns bei weitem mehr an der eigenen Nase nehmen, wenn es darum geht, selber unseren Gesundheitszustand zu steuern, sodass wir die Pflege erst gar nicht brauchen. Wenn Sie sich Statistiken über die Anzahl von Rauchern und Raucherinnen oder die Statistiken vom Alkoholkonsum in Österreich ansehen, dann denke ich, dass wir bei einem präventiven Lebensstil durchaus noch Luft nach oben haben und auch bei solchen Faktoren wie regelmäßiger Bewegung, es muss ja nicht gleich in Sport ausarten, aber regelmäßige Bewegung ist eines der Dinge, die vielen späteren gesundheitlichen Problemen entgegenwirken können und gleichzeitig auch solchen Problemen, die Pflegebedarf verursachen.
Genau. Wobei wir heißen jetzt Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und dieser präventive Aspekt oder überhaupt, ich mache es jetzt ganz groß, dieser Public Health Aspekt mit allen Rollen, also Schulgesundheitspflege, Gemeindegesundheitspflege, Familiengesundheitspflege und so weiter. Also da werden ganz, ganz viele Aspekte, die wir schon integrieren könnten, um die Bevölkerung gesund zu erhalten, also im salutogenetischen Ansatz.
Ja, das wäre ein wesentlicher Punkt. Ja, und ich glaube, den brauchen wir dringend. Ja. Leider ist halt auch, sind halt auch genau diese edukativen Aspekte, nämlich für die Bevölkerung, für die Patienten, für die Angehörigen, die, wo die Frau Kartaschow in ihrem tollen Vortrag darauf hingewiesen hat, das ist das, was bei Zeitnot als erstes auf der Strecke bleibt.
Ja, absolut. Und dann sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen.
Und dann sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen und der Kreis hat sich geschlossen und es ist ein wicked problem.
Ja. Ich bedanke mich vielmals, Frau Dr. Rieder, dass Sie sich bereit erklärt haben, das Pflegenetz das Interview zu geben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bedanke mich.
Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.